NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise. Am 5. September jährt sich der Geburtstag von Caspar David Friedrich zum 250. Mal. Seit Wochen und Monaten feiern wir ihn schon mit großen Ausstellungen in Hamburg, Berlin, Dresden und natürlich Greifswald, der Geburtsstadt des Künstlers. Von dort kommt heute diese Sendung. Ich begebe mich mit Ruth Slenska, der Direktorin des Pommerschen Landesmuseums in Greifswald, auf die Spuren von Caspar David Friedrich. Frau Slenska, schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich hier sein darf und dass Sie sich die Zeit nehmen. Danke.
Ja, ich bin gerne dazu bereit und freue mich.
Wir beginnen unseren Rundgang in der aktuellen Ausstellung hier im Pommerschen Landesmuseum. Schon die zweite in diesem Jahr nach Lebenslinien. Jetzt Sehnsuchtsorte. Auch wir haben auf NDR Kultur natürlich darüber berichtet, denn die wartet mit einem richtigen Knüller auf. Die Kreidefelsen von Caspar David Friedrich, schon in Hamburg und Berlin zu sehen, sind jetzt erstmals auch in Greifswald, also in der Nähe des Ortes, von dem Sie inspiriert sind. Was haben Sie gedacht, als das Bild dann hier hing?
Es war ein ganz bewegender Moment. Erst konnte man es gar nicht richtig glauben, dass sie jetzt wirklich da hängen, dass es wirklich das Original ist, was da an der Wand hing. Aber dann ist diese Aura, die so ein Original umgibt, doch auch sehr wirksam. Und ich finde es einfach wunderbar.
War es für Sie die erste Begegnung mit dem Original?
Nein, ich habe das Bild schon häufiger gesehen. Ich bin auch einmal schon in Studienzeiten in Winterthur gewesen. Und in der Ausstellung in Hamburg und Berlin natürlich auch. Aber es ist hier auch was ganz Besonderes, dass die Ausstellung das Bild als ihr Herzstück hat und die Verbindung von Bild und Landschaft eben auch zum Thema macht.
Stichwort Winterthur haben Sie gerade schon genannt. Dort ist das Bild in Anführungszeichen zu Hause. Es darf eigentlich auch gar nicht ins Ausland ausgeliehen werden. Alexander Klar war zu Beginn des Friedrichjahres bei uns zu Gast und er hat gesagt, die Leihdiplomatie sei die ganz hohe Schule des Museumsbusiness. Das können Sie wahrscheinlich bestätigen. Ne? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ich kann das sehr bestätigen und bin ganz dankbar, dass wir eine große Diplomatin im Team haben, nämlich unsere Kunsthistorikerin, die auch die Ausstellung kuratiert hat, Birte Frenzen. Aber auch sie hat ein paar Anläufe gebraucht und hat auch städtische Delegationen mitgenommen, konnte dann aber den Direktor überzeugen, dass das eine wunderbare Sache ist, wenn das Bild auch einmal hierher nach Greifswald kommt.
Würden Sie sagen, es ist auch sowas wie ein neuer Friedrich-Community-Spirit unter den Museumshäusern entstanden?
Es ist schon so, dass durch das Thema Friedrich die Verbindungen, die ohnehin entstehen, auch noch sich intensiviert haben und auch spezifisch sich intensiviert haben. Also wir sind im fachlichen Austausch über kunsttechnologische neue Erkenntnisse und wir haben gemeinsame Pläne. Wir sind jetzt gerade dabei, einen großen gemeinsamen Antrag mit Wissenschaft und Museen zu Objektbiografien, zu Friedrich-Bildern zu stellen. Also da ist schon eine ganze Menge in Gang gekommen und natürlich sind solche Unternehmungen auch mit persönlichen Begegnungen verbunden und für mich war es schön, ich bin ja noch gar nicht so lange im Friedrich-Business zu Hause, eben die Akteure auch persönlich kennenzulernen.
Sie kommen eigentlich aus Köln, dann über Wittenberg hierher, darüber vielleicht im Laufe der Sendung auch noch mehr. Sie haben sich Musik gewünscht und wir wollen beginnen mit der Morgenstimmung aus Peer Gynt. Hat das auch ein bisschen was mit Friedrich zu tun, dass Sie sich dieses Stück gewünscht haben?
Ja, schon. Also Morgenmusik passt zu den Kreidefelsen nun wirklich ganz gut und es ist natürlich auch insgesamt ein wunderbares Stück. Aber es geht hier in dem Gemälde ja wirklich um so eine besondere Stimmung. Die Nacht ist vorbei, das Rosa füllt den Himmel, der kaum zu sehen ist, aber in der Spiegelung auf dem Wasser sichtbar wird. Das ist ein besonderer Zauber und die Poesie, die in dem Bild liegt, liegt auch in der Musik von Grieg.
Thank you.
NDR Kultur à la carte heute aus Greifswald mit Ruth Slenska, der Direktorin des Pommerschen Landesmuseums. Und das war Morgenstimmung aus der Peer Gynt Suite von Grieg mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Thomas Hengelbrock. Frau Slenska, wir stehen noch vor den Kreidefelsen. Das Bild hängt auf einem dunkelblauen Hintergrund und hat einfach Platz. Es wirkt. Wir, das muss man jetzt dazu sagen, sind hier im Moment noch ganz alleine im Museum, weil sich auch in Greifswald Schlangen bilden, um eben vor allen Dingen die Kreidefelsen sehen zu können. Und wir wollten ja ein bisschen Ruhe haben und sind deshalb vor Eröffnung des Museums hier. Sie haben schon jetzt zur Jahresmitte mehr Besucher hier im Haus gehabt als im ganzen vergangenen Jahr. Und man kann sich wirklich hier auf die Spuren von Friedrich begeben. Also schon vor der Tür sind so blaue Fußstapfen aufgezeichnet, denen man folgt. Gehen die meisten dann auch ganz direkt hierher?
Also die meisten Besucher kommen wirklich, um das Bild zu sehen. Und das ist auch schön so, denn das hat ja wirklich eine besondere Aura und eine besondere Verbindung. Und es ist, viele Menschen kommen auch überhaupt zum ersten Mal in unser Museum und sind auch gar nicht so museumsaffin. Und es ist so schön, dass ein solches Bild vermag, sie auch auf den Weg zu bringen. Wir haben auch gemerkt, dass viele Besucher gar nicht so lange hier verweilen. Es gibt im Museum natürlich noch unendlich viel mehr zu sehen, aber es ist doch ein ganz gezielter Besuch und das ist auch gut so.
Mögen Sie uns ein bisschen noch was erzählen über die Entstehung? Also Friedrich in Greifswald geboren, aber dann ja früh auch aus der Stadt weggegangen, hat viele Jahrzehnte in Dresden gelebt, ist aber immer wieder gekommen. Und dann tatsächlich, weil dieses Motiv nehmen Sie hier ja auch auf, immer wieder gewandert.
Ja, das Wandern war für ihn wie für eine ganze Generation junger, freiheitsliebender Männer eine ganz wichtige Art, die Welt und die Landschaft zu erleben. Gerade auch Künstler der Romantik. Und Friedrich ist auch von Dresden in der Regel zu Fuß hierher gekommen und dann eben hier auch immer eigentlich bei jeder Reise in der Umgebung und meist auch auf Rügen unterwegs gewesen. Er ist früh morgens losgezogen, er liebte das Zwielicht, den Übergang vom Dunkel zum Licht, von der Nacht zum Tag. Das spiegeln ja auch viele seiner Bilder wieder. Und er hat sich große Strecken vorgenommen, also er ist rasch gelaufen, 30 Kilometer sind es in der Regel gewesen oder noch viel mehr. Und man muss auch berücksichtigen, dass er zwischendurch gezeichnet hat. Und er hat nicht flüchtig schnell dahin geworfen, sondern viele der Zeichnungen in seinen Skizzenbüchern lassen uns miterleben, dass er lange gesessen hat auf dem Baumsturm, auf dem Stein und überlegt hat, bevor er losgelegt hat. Diese Zeichnungen lassen spüren, dass er niemals einen beliebigen Baum gewählt hat, sondern dass er in Ruhe und mit einem ganz besonderen Blick und mit viel Zeit sich seinen Gegenständen gewidmet hat. Und auch das Erlebnis, das zu den Malen der Kreidefelsen geführt hat, ist mit solchen persönlichen Wanderungen verbunden. Ganz eng ist das Bild mit den Wanderungen 1815 und 1818 verbunden und da ist auch einiges von diesem, die persönlichen Erleben meines Erachtens in das Bild eingegangen. Also 1815, da war diese Geschichte mit seinem Freund Kummer, der in die Felsen reinkletterte und nicht wieder herauskam und dann in einer spektakulären Aktion in der Nacht gerettet werden musste und glücklicherweise auch gerettet werden konnte. Das war gar nicht so klar, denn es zog auch ein Wetter auf. Also es war die Geschichte von großer Not und Angst und das Erleben dieser Gefahr, die auch von den Felsen ausgeht. Und dann die Errettung, die wunderbare Errettung. Friedrich hat zwei Tage später die erste Skizze zu den Kreidefelsen gemacht. Und 1818 kam er mit seiner jungen Frau. Das einzige Mal überhaupt, dass er mit ihr und der Schwägerin und dem Bruder zusammenreiste. Dann auch mal nicht zu Fuß. Das hat er aber später auch kommentiert, dass er das nie wieder machen will. So eine Lumperei, hat er gesagt. Aber ich denke, dass die Frauengestalt im roten Kleid mit auf das Bild gekommen ist, das ist doch eng mit diesem Ausflug mit seiner eigenen Frau verbunden.
Die Ausstellung hier im Pommerschen Landesmuseum ist ja verglichen mit denen in Hamburg und Berlin kleiner. Geht vor allen Dingen um drei große Gemälde Friedrich auch im Zusammenhang mit Zeitgenossen gesehen. Ist jetzt, ich sagte es ja eingangs schon, die zweite Ausstellung in diesem Jahr. Es kommt noch eine dritte dann im Oktober. Was war Ihnen wichtig? Was für ein Konzept steht dahinter? Also jetzt auf das gesamte Jahr auch geschaut.
Also wir haben das Thema des Wanderns in unserer Region schon ins Zentrum gestellt und es geht uns darum, mit Friedrich sich inspirieren zu lassen, die umgebende Landschaft und auch die Stadt neu zu entdecken und sich von Friedrich verführen zu lassen, Landschaft auch als Ort des inneren Gesprächs zu verstehen. Im Unterwegssein in der Landschaft auch mit den existenziellen Fragen des Lebens in Berührung zu kommen. Den Fragen nach Tod und Leben, nach Licht und Dunkel, nach Aufstieg und Abstieg, nach Ankunft und Ausfahrt. Und wir denken, dass das in der Kombination zwischen dem Erleben der Originale hier im Museum und dem Unterwegssein in der Landschaft gut geht. Und das ist das, was wir mit unseren Ausstellungen gerne in Gang bringen wollten.
Wir beide wollen ja auch noch ein bisschen unterwegs sein. Wir gehen jetzt einmal in dieser Ausstellung ein paar Schritte, nämlich zu einem anderen großen Bild, was zu Ihnen gekommen ist aus Berlin, aus der Nationalgalerie. Auch gehängt vor dunkelblau. Wir sehen den alten Hafen in Greifswald. Auch wieder Dämmerung. Was ist für Sie die Verbindung zwischen den beiden Bildern?
Die Kreidefelsen, die sind noch ein bisschen, schon ein bisschen heller. Der Tag ist schon ein bisschen mehr angebrochen. Es ist noch ein bisschen stärker, diese Hoffnung und Errettungsgeschichte darin verankert. Aber auch im Greifswalder Hafen geht es um diesen Übergang zwischen Licht und Dunkel, zwischen Tag und dem Verschwinden des Lichts. Es liegt schon ein bisschen Nebel über dem Wasser. Es ist also auch so eine Schwellensituation, die Friedrich hier beschäftigt. Und eine enge Verbindung liegt auch in einem dieser Lieblingsmotive von Friedrich, mit dem er sich seit seiner Kopenhagener Zeit lebenslang ganz intensiv beschäftigt hat, nämlich mit dem Schiff als Bild für das menschliche Leben, für das Heimkommen, für das Ausfahren. Und das sind eben auch auf dem Kreidefelsenbild zwei Segelboote im Wasser. Und das Motiv des Bootes ist natürlich beim Greifswalder Hafen noch viel zentraler gestellt.
Zum Hafen wollen wir auch noch gehen, nicht jetzt sofort, sondern wir bleiben noch ein bisschen hier, gehen aber gleich auf eine Baustelle. Welche verraten wir noch nicht? Es kommt ein nächster Musikwunsch von Ihnen. Wachet auf, ruft uns die Stimme von Bach mit Iveta Abkalner. Was verbinden Sie damit?
Also nach der Morgenstimmung von Grieg ist das Wachet auf ein Stück, was die Nacht und das Aufwachen aus der Nacht religiös deutet. Und das ist schon auch ganz nah an Friedrich, bei dem das Erleben des Aufgangs des Tages eben auch immer diese Stimmung durchsichtig macht, auf eine Hoffnung, auf ein ewiges Aufgehen. Insofern fand ich diese beiden Stücke in ihrer Verschiedenartigkeit, aber doch thematischen Verbindung ganz schön zusammen.
Thank you.
NDR Kultur à la carte heute aus Greifswald und nach Musik von Johann Sebastian Bach. Auch das ein Wunsch von Ruth Slenska. Sie hören es vielleicht schon, hat sich die Atmosphäre deutlich verändert, denn wir stehen jetzt unter freiem Himmel, sind vorbeigegangen an Schildern, auf denen stand unterwegs zur Galerie der Romantik. Die sollte eigentlich tatsächlich in diesem Jahr neu eröffnet werden anlässlich des Geburtstages. Das hat nicht ganz geklappt. Wir stehen jetzt hier vor vielen Baugerüsten und Frau Slenska, Sie haben gerade schon gesagt, mir geht das eigentlich alles viel zu langsam. Immerhin Richtfest war schon im Juli. Was sehen wir hier genau?
Also wir sehen den Rohbau des Neubaus, der ein Teil der Baumaßnahme ist. Unsere Kapelle, die zukünftig die Besucher einführen wird, emotional abholen wird, in Friedrich mit seinem Werk begegnen lässt. Und dann den eingerüsteten Bau der Galerie, des sogenannten Quistorp-Baus, in dem man zukünftig im unteren Stockwerk Caspar David Friedrich auf ganz neuartige Weise wird erleben können.
Neuartig heißt auch, ist ja so wahnsinnig in Mode, immersiv.
Also es ist schon auch bei uns ein bisschen multimedial, insbesondere in dem Neubau. Das wird toll, da werden so verfahrbare Bildschirme sein und so, das wird ganz toll. Und wir haben aber nicht nur digitale Vermittlungsstationen, sondern wir haben auch ganz viel Analoges und natürlich die Originale. Aber wir haben ziemlich tolle Ideen, neuartige Ideen, wie man dem Arbeitsprozess, der Biografie und den Inspirationsorten Friedrichs Umgang mit Landschaft näher kommen kann. Wir arbeiten da zusammen mit Art und Com, einer, wie ich finde, großartigen Agentur, die uns dabei unterstützen, wirklich sehr auf den Punkt gebracht, unsere Ideen in eine Umsetzung zu bringen, die einfach gut wird.
Ich weiß nicht, wie oft Ihnen diese Frage jetzt schon gestellt worden ist und Sie mögen sie wahrscheinlich auch gar nicht gerne beantworten. Möglicherweise können Sie sie auch gar nicht beantworten. Wann könnte denn das Ensemble hier fertig sein? Im nächsten Jahr soll es fertig sein.
Ja, wir gehen auch wirklich noch davon aus, dass das auch klappen wird. Es ist immer ein bisschen Schauen in eine Glaskugel. Aber wenn das jetzt plangemäß weiterläuft, steht dem gar nichts im Wege.
Man merkt schon, Sie sind voller Elan, viel Energie und Friedrich begeistert. Aber Sie haben ja vorhin auch schon angedeutet, Sie sind ja noch relativ neu in diesem ganzen Kosmos. Februar 22 haben Sie angefangen hier am Pommerschen Landesmuseum, kamen eben aus der Lutherstadt Wittenberg, waren also auch in einer ganz anderen Zeit unterwegs. Was für Gemeinsamkeiten entdecken Sie vielleicht auch? Sie haben mal, glaube ich, gesagt, Sie seien eine Umbruchspezialistin oder Umbruchszeitspezialistin.
Also ich bin wissenschaftlich tatsächlich im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit und insbesondere in der Reformationszeit zu Hause. Und das 19. Jahrhundert ist mir vertiefend immer weiter erst angewachsen, seit ich hier bin. Aber es gibt tatsächlich viele Analogien. Also diese historischen Zeiten, in der durch einzelne Persönlichkeiten, durch so eine Bewegung, die Reformation, so eine Beschleunigung in Veränderungsprozessen in Gang kommt, die ganze Welt verändern, das finden wir schon am Anfang des 19. Jahrhunderts auch ganz massiv. Und dass da auch der politische Raum und der religiöse Raum gleichermaßen so mit betroffen sind. Das ist schon ganz spannend, diesen Übergang von der Ständegesellschaft, vom Alten Reich in so eine neue Welt, die dann so stark auch von der Industrialisierung geprägt wird, nachzuvollziehen, die so viel Beschleunigendes hat und die Menschen verunsichert, aber eben auch so eine Aufbruchsstimmung hat. Also es sind immer diese Ambivalenzen, die in so einer Zeit besonders spürbar werden, von Angst und Zweifel und auch Verlust auf der einen Seite und von Aufbruch und Visionen und Hoffnungen auf der anderen Seite.
Werden Sie dann trotzdem irgendwann auch mal mehr sich mit anderen Dingen beschäftigen wieder, oder?
Selbstverständlich. Also ich finde das auch, freue mich auch darauf, mich auf Reformationszeitliches wieder mehr stützen zu können. Wir haben jetzt vor, aus Anlass von 900 Jahre Pommern, was wir 2028 begehen wollen, auch den Kräuteppich neu zu präsentieren. Das ist unser reformationszeitlich größtes Highlight im Museum, nationales Kulturgut. Und das ist natürlich wunderbar. Aber ich finde an dieser Aufgabe, die ich hier im Museum habe, auch besonders spannend, dass sie eben so vielseitig ist und dass es nicht um eine Epoche geht, sondern um alles im Spiegel der pommerschen Landesgeschichte. Und das war auch, was mich gereizt hat, als ich hierher kam.
Das heißt, Sie haben sich auch sehr schnell eingelebt.
Ja, das ging schneller, als ich das vermutet hatte. Und das ist ein sehr schönes Gefühl auch, hier anzukommen. Ich habe hier eine sehr offene Stadtbevölkerung erlebt, die mich auch sofort eingeladen haben in die unterschiedlichen kulturellen und gesellschaftlichen und auch politischen Zusammenhänge. Und das ist auch ein ganz positives Miteinander hier im Land. Das Land ist ja an Bevölkerung gar nicht so groß und die Wege sind entsprechend kurz. Man lernt sich schnell kennen und kommt zusammen. Und es war nun auch, als ich meine Stelle antrat, ja wenige Wochen danach der Kriegsausbruch, der auch uns Kulturinstitutionen in besonderer Weise betroffen hat. Wir haben ja 24 Stunden Klimaanlagen hier laufen und da war die Energiepreisexplosion schon ein großes Problem. Und das war ganz toll, dass man da hier im Land so schnell auch zusammengerückt ist und zu spüren, dass man nicht allein unterwegs ist und dass man verbunden ist. Das hat schon auch sehr geholfen, um das Ankommen zu erleichtern.
Wir gehen gleich auf den Marktplatz. Das hängt zusammen mit einem Bild, das in Ihrem Besitz ist, also keine Leihgabe. Auf dem Weg dorthin, Musik von Franz Schubert, den dritten Satz aus dem Streichquartett Der Tod und das Mädchen und mehr dazu dann auch gleich.
Thank you.
NDR Kultur à la Carte. Wir sind inzwischen auf dem Greifswalder Marktplatz angekommen. Frau Slenska, auch das war ein Musikwunsch von Ihnen. Der dritte Satz aus dem Streichquartett Der Tod und das Mädchen von Schubert. Was verbinden Sie damit?
Ich habe das gewählt, weil ich mich in letzter Zeit mal wieder ein bisschen intensiver mit diesem Werk beschäftige. Einfach weil ich bin Amateurgeigerin und Braterin und habe ein Ensemble hier am Ort. Und wir haben uns das Werk vorgenommen und deshalb ist es mir jetzt wieder neu ans Herz gewachsen.
Wann haben Sie denn zu sowas noch Zeit?
Ach, das machen wir abends so alle paar Wochen. Das sind alles Leute, die ganz gut eingebunden sind beruflich. Wir finden aber dafür immer irgendwo dann doch noch eine gemeinsame Zeit.
Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, das Aquarell, der Greifswalder Marktplatz, gehört ja zu Ihren Beständen, ist jetzt in der aktuell laufenden Ausstellung nicht zu sehen, außer in einer Kopie, sag ich jetzt mal, sehr groß gezogen, wo man eine ganze Menge drauf erkennen kann, bis hin zu kleinen Details. Wenn man sich jetzt hier so umschaut, ist eine ganze Menge an Gebäuden aus der Friedrichzeit eigentlich noch da, oder?
Ja, also gerade in unserem Rücken, die beiden mittelalterlichen Fassaden sind noch von Friedrich und auch die Sparkasse, das Gebäude, in dem einer seiner Brüder gewohnt hat. Natürlich das Rathaus und auch der Domturm, auf den man hier von dem Marktplatz aus schaut. Die Ratsapotheke, die ist auch noch an derselben Stelle, wenn sich auch die Fassade verändert hat, ist doch noch das Gebäude in seiner Funktion, in derselben Funktion hier prägend für den Marktplatz. Es ist dann auch einiges architektonisch passiert, aber man kann dieses Feeling, dass das wirklich der Ort ist, an dem Friedrich seine Familie gezeichnet und aquarelliert hat, das kann man schon ganz gut nacherleben hier.
Es ist ja selten so eine Stadtansicht bei Friedrich. Also das ist, glaube ich, auch schon deutlich geworden jetzt. Oder viele wissen es wahrscheinlich auch sowieso. Wir verbinden ihn ja in erster Linie mit Landschaft, mit Natur. Und auf diesem Bild sind sogar auch Mitglieder seiner Familie abgebildet.
Ja, ich denke, dass er bei seinem Besuch auch von seiner Familie vielleicht ein bisschen genötigt wurde. Wenn der berühmte Bruder schon vor Ort war, dann sollte er doch auch mal seine Familie porträtieren und das in der Heimatstadt auf dem zentralen Platz, wo der erfolgreiche Bruder sein großes Haus hatte. Ja, und das hat er dann auch gemacht. Und das ist wirklich innerhalb seines grafischen Werkes ungewöhnlich, so einen Stadtinnenraum. Aber die Zeichnung selbst ist ganz friedrichsch. Auch wenn man das Bild schon lange, lange studiert hat, kann man immer wieder Neues entdecken. Er ist eben so unendlich detailverliebt. Man könnte vielleicht auch detailpedantisch sagen. Und das ist auf diesem Bild auch so zu spüren. Deshalb haben wir es im Museum ja auch so ganz groß gezogen. Und die Dinge sind so sorgfältig im Detail ausgeführt, dass man sie eben hundertfach vergrößern kann.
Ab Oktober wird es dann auch wieder zu sehen sein, aber Sie müssen ein bisschen haushalten, ne? Also man kann es nicht allzu oft der Öffentlichkeit präsentieren.
Ja, das betrifft ja alle Arbeiten auf Papier, die sind eben besonders lichtempfindlich. Das war ja auch im Zusammenhang unserer ersten Ausstellung die große Besonderheit, dass wir unseren grafischen Bestand mal wirklich ganz ausgestellt haben. Da müssen die Blätter danach wieder in die Schublade und ein bisschen geschont werden.
Man sieht überall in der Stadt diese Würfel mit dem Porträt von Caspar David Friedrich und eben hier vor dem Gebäude, wo heute die Sparkasse drin ist, auf dem Aquarell eben auch zu sehen, Lichtgestalt. Stellen Sie das eigentlich fest, dass viele von den Menschen, die bei Ihnen im Museum sind, dann hinterher auch rausgehen an diese Orte oder den Weg umgekehrt manchmal auch wählen?
Also diese markanten Installationen im Stadtraum, die dienen natürlich vor allem zur Orientierung. Das ist das eine, das ist schon eigentlich ein Wegeleitsystem und das nehmen die Leute wahr und da können sie sich orientieren, wo jetzt unser Museum, wo das Friedrichhaus ist und das nehmen die Leute schon wahr, die von außerhalb kommen. Aber es gibt auch noch den Friedrich-Bild-Weg in der Stadt, der jetzt auch gerade mit einer App angereichert worden ist und das nehmen die Leute schon wahr, das ist schon ziemlich toll. Da kann man also sogar auf Friedrichs Spuren den Stadtraum erleben und da wird Friedrich auch dann lebendig, vor allem auch seine Frau, die einem dann so ein bisschen erzählt und so. Das ist schon ganz, ganz wunderbar. Und wir erleben auch, dass die Besucher Stadtführungen machen. Wir haben ja auch mit der Stadt gemeinsame Stadtführungen konzipiert, wo man sozusagen Stadtraum und das Friedrichzentrum und unser Haus verbinden kann. Das ist schon auch ganz attraktiv, denke ich, für Besucher, denn es ist auch die Alleinstellung, die wir hier in Greifswald haben, dass wir sozusagen das Friedrich-Freilicht-Museum mit dem Erleben der Originale verbinden können.
Wir wollen gleich weitergehen ins Geburtshaus von Caspar David Friedrich, wobei das stimmt nicht ganz, aber dazu dann gleich mehr. Nochmal Musik, Sinfonia aus dem Messias von Händel. NDR Kultur à la carte, heute aus Greifswald, der Caspar David Friedrich Geburtsstadt mit Ruth Slenska. Und ich habe sie eben schon angekündigt, wir machen uns auf dem Weg zum, in Anführungszeichen, Geburtshaus von Caspar David Friedrich. Frau Slenska, sind Sie hier schon oft gewesen?
Ja, einer der ersten Wege, als ich mein Amt angetreten habe, ging hierher. Ich wurde auch gleich eingeladen von Frau Barth und dem Kuratorium hier. Wir haben ja eine ganz enge Zusammenarbeit und das Caspar David Friedrich Haus ist einfach total wichtig als Partner für uns hier in der Stadt.
Caroline Barth, Sie leiten das Caspar David Friedrich Zentrum. Schön, dass wir hier sein dürfen, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich habe es ja eben schon gesagt, es ist nicht das Originalgeburtshaus. Aber ich vermute, jeder Besucher, jede Besucherin, und es sind unglaublich viele auch in diesem Jahr, fragt sie trotzdem, wo war denn das Kinderzimmer oder wo hat die Wiege von Caspar David Friedrich gestanden?
Ja, hallo. Erstmal, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Vielen Dank, Ruth Slenska, auch, dass Sie mich hier mit eingebunden haben. Und genau, die Zusammenarbeit ist eine sehr enge zwischen diesen beiden Orten. Das freut uns alle sehr. Es ist nur zum Teil richtig, dass es nicht das Geburtshaus von Caspar David Friedrich ist. Es ist nämlich ein Gebäudeensemble bestehend aus zwei Teilen, im Vorderhaus und dem Hinterhaus. Und das Vorderhaus war das Geschäfts- und Wohnhaus der Familie Friedrich. Dort stand eben auch irgendwann mal die Wiege wahrscheinlich von Caspar David Friedrich. Dieses Gebäude ist 1901 abgebrannt, 1902 von der Familie dann wieder errichtet worden. Aber im hinteren Hausteil, im Hinterhaus, ist noch Originalsubstanz vorhanden. Das war allerdings die Werkstattgebäude und die Lagerräume. Der Arbeitsbereich des Vaters von Caspar David Friedrich, der Seifensieder und Lichtgießer war. Und jetzt stehen wir hier auch am ältesten Teil des Kellers in der historischen Seifensiederei vorm großen Kessel.
Also es ist wirklich imposant. Können Sie so ein bisschen erklären, was hier tatsächlich passiert ist damals? Also wie muss man sich das ungefähr vorstellen?
Caspar David Friedrichs Vater war eben Handwerker, kam ursprünglich aus Neubrandenburg, ca. 60 Kilometer von hier entfernt, und hatte schon ein florierendes Business, wenn man so möchte, und wollte aber den Zugang zur Hanse haben, den Ostseezugang, den er hier in fußläufiger Entfernung eben hat, was man gerne mal vergisst bei Greifswald, aber es ist halt Universitäts- und Hansestadt, und deswegen war es auch sehr attraktiv für ihn, hierher zu kommen. Und was hier passiert ist, ist, er hat Seifen und Kerzen aus Talg, also Unterhautfett von Tieren, gefertigt. Und dafür kamen dann hier die Häute von Paarhufern an, also Kühen, Ziegen, Schafen. Die wurden, sind unappetitlich ausgekocht. Das Fett wurde abgeschöpft und in dem Kessel, vor dem wir jetzt hier stehen, wurde dann das ausgekochte Fett wieder erhitzt, von Schwebstoffen befreit und zur weiteren Produktion dieser beiden Produkte weiterverarbeitet.
Wissen Sie, inwiefern die Kinder, also jetzt in dem Fall natürlich speziell Caspar David Friedrich, teilhatten an diesem Geschäft des Vaters, also was sie mitbekommen haben?
Also Caspar David Friedrich ist das 6. von 10 Kindern der Familie Friedrich in dieser Generation. Und es war im ausgehenden 18. und auch im 19. Jahrhundert ganz normal, dass eben in einem Handwerksbetrieb die Kinder mit eingespannt wurden, entsprechend ihrer Fähigkeiten. Also da waren jetzt keine Dreijährigen, die im Steinbruch gearbeitet haben, aber da waren auf jeden Fall, war da Mithilfe. Und wenn es nur Botengänge waren oder irgendwas, also das war ganz normal, dass man da mitgearbeitet hat. Und trotz dessen war es aber auch in der Familie Friedrich so, dass Bildung eine große Rolle spielte, dass der Vater dafür gesorgt hat, dass seine Kinder eine entsprechende Grundbildung erhalten und dann auch entsprechend ihrer Talente gefördert werden. Und Caspar David Friedrich als 6. hatte jetzt das Glück, dass er eben nicht irgendwie in die Lage kam, er musste dieses Handwerk erlernen und fortführen, weil da hatte er 2 ältere Brüder, die haben das schon für ihn getan. Und so konnte er ganz seinen Neigungen nach gefördert werden, was eben der Vater da auch bewusst gefördert hat.
Wahrscheinlich ist das ein vollkommen naiver Ansatz, aber ich bin gestolpert über diesen Begriff Lichtgießer. Und ich meine, Licht ist ja das Thema auch bei Caspar David Friedrich. Glauben Sie, dass man da tatsächlich vielleicht auch so eine Art Verbindung herstellen kann, also in der Beschäftigung oder zwischen der Beschäftigung des Vaters mit eben Licht, Kerze und Gemälden?
Also erstmal, wir lieben diesen Begriff des Lichtgießers auch sehr. Es ist letzten Endes jemand, der Kerzen herstellt. Aber es klingt so schön poetisch. Ich weiß nicht, ob man das so direkt mit Ja beantworten kann, aber ich finde, es lohnt sich, da mal drüber nachzudenken. Ich hätte eher den Ansatz, dass ich denke, wenn man sich das vorstellt, wie das hier war. Also es war heiß, es war rauchig, es war düster, es hat unangenehm gerochen, um das Mindeste zu sagen. Und man war oft eben in diesem Keller unterwegs, um was zu machen. Vielleicht ist es genau der Gegensatz zu dem, was hier passiert, dass Caspar David Friedrich gerne in der Natur war, gerne unter freiem Himmel, gerne die Natur genossen hat. Vielleicht eher so rum, aber das ist rein spekulativ und da kann man sich bestimmt stundenlang drüber unterhalten miteinander und überlegen, was hätte alles sein können.
Haben Sie dazu eine Meinung, Frau Slenska?
Ja, ich finde diesen Begriff des Lichtgießers schon auch ganz wunderbar, wie er eben auch im Taufregister drin steht. Es steht des Lichtgießers Sohn. Und ich denke, dass er uns auch ein bisschen so reinleitet in die Art des poetischen Umgangs mit dem Täglichen. Und das liegt auch in so einem Begriff. Und das ist für Caspar David Friedrich, für seine Tätigkeit dann eben auch was ganz Zentrales. Und ist es nicht einfach wunderbar, dass er aus einem Lichtgießerhaushalt kommt und in seinen Bildern eben Licht gießt auf uns?
Ein Gemälde haben wir vorhin schon angeschaut, Frau Slenska, der alte Greifswalder Hafen. Da gehen wir gleich auch noch hin. Wissen Sie, Frau Barth, aus Ihrer Beschäftigung auch mit dem Leben von Caspar David Friedrich, ob er auch als Kind schon oft am Hafen war?
Also ich habe keinen Beleg dafür, aber ich glaube, dass das ganz selbstverständlich passiert ist, allein schon eben, weil sein Vater ja mit Sicherheit Waren dorthin geliefert hat und Rohstoffe bekommen hat, dass er immer da gewesen sein muss. Vor allem, es sind, ja, lassen Sie mich lügen, keine Ahnung, 150, 200 Meter. Ich denke, wenn man als Kind hier aufwächst, und Caspar David Friedrich ist eben nicht nur hier zur Welt gekommen, er hat seine ersten 20 Jahre hier verbracht, er ist wirklich ein Greifswalder, dann wird er garantiert sehr oft am Hafen gewesen sein.
In der Kultur à la carte heute aus Greifswald. Wir sind an unserer letzten Station angekommen im Greifswalder Hafen. Und das war ein letzter Musikwunsch von Ruth Slenska, der Direktorin des Pommerschen Landesmuseums. Der erste Satz aus dem Klavierkonzert F-Moll von Johann Sebastian Bach. Ursprünglich mal für Cembalo geschrieben. Ist einfach ein schönes Abschlussstück, haben Sie gesagt, Frau Slenska. Wir waren ja gerade im Geburtshaus von Caspar David Friedrich. Und die Frage war da, wie oft er wohl als Kind hier am Hafen gewesen ist. Sie haben ja in Ihrem Bestand ganz viele Zeichnungen, vor allem auch die ganz frühen von Caspar David Friedrich. Lässt sich das da belegen? Also gibt es da viele Schiffe, Hafenansichten?
Also die ersten Hafenansichten und Versuche, Segelstudien und sowas, das haben wir wirklich erst aus Kopenhagen. Ob er hier am Hafen auch gezeichnet hat, davon haben wir keine Zeugnisse. Und ich denke mal, was er aufgehoben hat, das ist auch das, was er eben später immer wieder benutzt hat, was ihn einfach auch inhaltlich gepackt hat. Und ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass er hier das vielleicht auch imposant fand mit den Segelschiffen. Aber in Kopenhagen hat das eine andere Bedeutung für ihn bekommen. Er war ja zum ersten Mal dann auch weit weg von seiner Familie. Das war die Verbindung, die Schiffe waren die Verbindung und wurden für ihn dann eben auch zum Bild, für die Ferne und die Perspektive, mit dem Boot nach Hause fahren zu können, heimzukommen, aber eben auch das Symbol für die Freiheit, die er nun hatte, sich aus diesem doch auch engen Greifswald gelöst zu haben.
Hier liegen auch jetzt viele Schiffe, alte Schiffe, Segelschiffe vor allen Dingen, natürlich nicht mit gesetzten Segeln. Wir haben ja ganz am Anfang unserer Runde im Museum das Bild gesehen. Und Sie haben ja zwischendurch erzählt, dass viele Besucherinnen und Besucher davor stehen und diskutieren. Viele nehmen an, dass das schon auch so eins zu eins irgendwo wiederzufinden ist, was Friedrich gemalt hat. Aber wenn man dann genau hinguckt, stellt man doch fest, vielleicht auch nicht. Also gibt es einen so hohen Mast überhaupt? Welche Erfahrungen machen Sie da?
Das ist eigentlich total schön, dass viele unserer Besucher eben über diese ganz technischen, auch ein bisschen nüchternen und auch niedrigschwelligen Wege auch einsteigen in die Bilder von Caspar David Friedrich und insbesondere in dieses Hafenbild. Also wir hatten gestern meine Fördergesellschaft da und wir kamen dann doch über die Boote und die Frage, ob da an dieser Stelle überhaupt geankert werden kann und dann, was für eine Stelle es überhaupt ist, ganz gut ins Gespräch und dann eben auch in das Bild hinein. Und ich lerne dabei auch immer noch eine ganze Menge, weil es in Greifswald natürlich auch heute noch, wie zu Friedrichs Zeiten, viele Menschen gibt, die Segelboote haben und die sich ganz gut auskennen und Experten in ihrem Fach sind.
Sie sind ja noch mittendrin im Caspar David Friedrich Jahr. Jetzt gehen wir quasi auf den Höhepunkt, den Geburtstag. Werden Sie eigentlich mitfeiern? Es gibt ein großes Fest in Greifswald auf dem Marktplatz. Man ist aufgerufen, sich zu kostümieren.
Natürlich feiern wir mit. Wir haben ja auch bei uns im Museum, in unserem letzten Museumsfest zur Eröffnung dieser Ausstellung, haben wir auch Kostüme gebastelt und diese Wette. Ich habe mir erzählen lassen, dass es schon lange die Idee in dem Raum stand und immer nach einer Gelegenheit gesucht wurde, wann man mal so eine Bürgermeisterwette machen kann. Und es ist ja wirklich eine ganz großartige Idee.
Nur noch mal kurz zur Erklärung. Es geht um die Geburtsstadt Greifswald und Dresden, wo Friedrich eben viele Jahrzehnte gelebt hat. Und die Frage ist, in welcher Stadt jetzt mehr Menschen kostümiert auf dem zentralen Platz zusammenfinden. Wir sind gespannt. Möchten Sie ein Votum abgeben?
Na, also ich hoffe natürlich, dass wir Greifswalde das Rennen machen und bin da auch ganz zuversichtlich.
Die Ausstellung Sehnsuchtsorte ist noch bis Anfang Oktober zu sehen und wegen des großen Andrangs eben auch tatsächlich täglich, also montags nicht geschlossen, zwischen 10 und 18 Uhr. Dann kommt noch eine letzte Ausstellung, da geht es dann noch einmal um Greifswald, da werden dann die Wiesen von Greifswald zu sehen sein. Sie haben die Vorzeichnungen dazu hier im Bestand. Ruth Slenska, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles Gute und ja, noch ganz viel Spaß.
Herzlichen Dank auch meinerseits.
Das war NDR Kultur à la carte heute aufs Greifswald. Mein Name ist Katja Weiß und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören unter ndr.de/kultur oder in der ARD Audiothek.